Ein Mann rief jetzt dazwischen: Meister, können Sie nicht meinem Bruder sagen, er soll das, was wir von unserem Vater geerbt haben, gerecht unter uns beiden aufteilen? Sag mal, soll ich jetzt hier den Richter spielen, um solche Sachen zu entscheiden? Zu den anderen Zuhörern sagte er: Leute, passt auf, dass ihr nicht geil auf Kohle seid. Geld macht nicht glücklich, Leben kann man sich nicht kaufen. Er machte das noch an einem Vergleich deutlich. Einem Millionär gehörte eine große Obstplantage, die jedes Jahr fette Ernte einbrachte. Irgendwann meinte er zu sich selbst: Ich brauche mehr Platz für die eingefahrene Ernte, was mache ich jetzt nur? Guter Plan, ich mache jetzt alle Lagerhallen platt und baue mir doppelt so große. Ich investiere nochmal richtig viel Geld. Und dann werde ich mich zur Ruhe setzen. Ich werde zu mir selber sagen: Mein Freund, jetzt hast du für Jahre im Voraus geschuftet. Jetzt entspann dich und genieß das Leben. Fahr auf eine Insel, mach Party und freue dich deines Lebens. Aber Gott sagte zu dem Mann: Du Volltrottel. Du wirst noch in dieser Nacht den Löffel abgeben und sterben. Was hast du dann noch von der ganzen Kohle? Das wird mit jedem passieren, der sein Leben dafür einsetzt, ein fettes Konto bei seiner eigenen Bank zu haben, aber bei Gott mit leeren Händen dasteht. Wollt ihr das noch mal etwas gesitteter hören? Luther, ich habe sogar Luther dabei heute. Jesus, es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all meinen Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird sie dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Was macht unser Leben aus? Das ist die Frage dieses Gleichnisses. Wovon lebt der Mensch? Jesus sagt, er lebt nicht davon, dass er viele Güter hat. Heißt das, wir dürfen nicht viele Güter haben? Heißt das, wir müssen alle arm sein? Nein, das sagt er nicht. Das Gleichnis will uns kein schlechtes Gewissen machen, wenn wir reich sind, wenn wir ein Haus haben, ein Auto haben, genug zu essen haben, genug anzuziehen oder vielleicht noch mehr als das. Aber niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das sagt nichts darüber aus, dass der Bauer etwas Falsches macht, indem er seine Scheunen vergrößert, indem er sich Gedanken macht über seine Ernte an Erträge, indem er gut managt. Er ist wirklich ein guter Manager. Das tut Josef auch. Und Josef wird dafür gelobt im Alten Testament. Josef in Ägypten braut große, große Vorratsräume, um dann Platz zu haben für die reiche Ernte, damit sie reicht für die Hungerszeit. Also es liegt nicht an den Scheunen. Das wird nicht getadelt. Es wird auch nicht getadelt, dass er reich ist. Überhaupt nicht. Aber er wird ein Narr genannt, weil er in falscher Sicherheit lebt. Er hat nicht an alles gedacht. Er hat nicht an seine Gesundheit gedacht. Er hat nicht an die Möglichkeit des Herzinfarkts gedacht. Gut, da hätte er auch noch vorsorgen können, vielleicht öfter zum Arzt gehen, aber das wäre es auch nicht gewesen. Der Mann weiß nicht, von wem er sein Leben hat. Er sieht nur den wirtschaftlichen Erfolg. Er sieht nur die Dinge, die er hat. Und das ist alles. Es fällt auf, dass dieser Bauer nur mit seiner eigenen Seele spricht. Er spricht nur mit sich selbst. Er hat keine Beziehungen. Er hat Beziehungen zu Sachen. Aber er spricht nicht mit einem Mitmenschen und er spricht auch nicht mit Gott. Es geht nur um Sachen. Es geht um die gehorteten Vorräte. Es geht um den Erlös, es geht ums Verkaufen, es geht um Sachwerte und Geldwerte. Er hat nicht gemerkt, dass der reiche Ertrag seiner Felder ein Geschenk ist, dass da jemand dahinter steht, der ihm Gutes hat zukommen lassen. Für ihn ist die Ernte eine Folge seiner eigenen Tüchtigkeit. Und er mag ein guter Bauer gewesen sein. Er mag sein Feld gut bestellt und gut gedüngt haben. Aber es ist ihm völlig unklar, dass er das Wachsen und Gedeihen ja nicht machen kann. Es gibt so eine nette Geschichte, da hört ein kleiner Junge, wie Eltern sich über Erziehung unterhalten und seine Mutter sagt dann der anderen Frau, ja, die Großen habe ich jetzt schon aus dem Haus und den Kleinen werde ich auch noch großgezogen kriegen. Und da sagt der Kleine, aber Mama, du ziehst mich doch gar nicht groß, ich wachse doch von alleine. Und genau das denkt der Bauer. Er hat die Felder da wachsen lassen oder keine Ahnung. Er ist mit sich selber alleine und denkt, es ist vielleicht Zufall oder sonst was. Er leugnet Gott an für sich nicht. Davon lesen wir nichts. Es kann sogar sein, dass er an Gottes Existenz glaubt. Aber wenn man ihn fragt, woher er sein Leben hat, dann wird er sagen, von den guten Feldern und von dem Erwirtschafteten. Seine Welt besteht aus den Sachen, die er hat. Er hat den Geber dahinter nicht entdeckt. Er hat nicht entdeckt und bemerkt, dass hinter dem, was er hat, eine große Liebe steckt. Die Liebe Gottes. Dass hinter den Gaben, die wir haben, eine große Liebe steckt. Er denkt, es hat ihm keiner etwas zugedacht. Es ist nichts geschenkt. Die ganze Welt funktioniert wie ein riesiger Apparat, aber da ist keiner außer dem Menschen selbst, der sich etwas dabei gedacht hat. Und dem man vielleicht danken könnte. Und dann hat er auch eine rein innerweltliche Hoffnung. Das heißt, er hofft sich eine Seligkeit ohne Gott. Dann hat meine Seele Ruhe, iss und trink und es mir geht gut. Und es geht mir gut. So denkt er. Das ist es dann. Das Feld hat gut getragen. Heute ist Erntedankfest. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir einen haben mit Feldern. Ich glaube nicht. Aber wir können ja in der Industrie zum Beispiel auch nur das verarbeiten, was irgendwo mal im Boden war, was irgendwo uns geschenkt war. Das sehen wir oft nicht. Aus nichts können wir nichts machen. Wir können nur etwas verarbeiten, was uns früher geschenkt worden ist. Nicht die Dinge geben uns das Leben, sondern Gott tut es. Und die Dinge sind ein Geschenk von ihm. Wir werden eingeladen, am Erntedankfest aus diesen sächlichen Beziehungen zu dem Geber durchzudringen, dazu zu entdecken, dass wir alles haben, was wir haben, von ihm haben und dass wir berufen sind für das Gespräch mit ihm. Beim Dank geht es ja um eine Beziehung. Wer nicht dankt, ist beziehungslos. Auch wenn ich etwas von einem Menschen geschenkt bekomme und es einfach so nehme und nicht danke, dann lebe ich ja eigentlich nicht richtig in dieser Beziehung. Durch den Dank vertieft sich die Beziehung. Durch den Dank kommt da etwas in Gang. Die Dinge bekommen eine andere Qualität. Sie werden Geschenke Gottes. Sie sind nicht nur Sachwerte, nicht nur Gebrauchswerte, sondern sie werden Geschenke Gottes. Wenn wir zu Tisch beten, drücken wir damit aus, dass wir jetzt nicht nur Kalorien zu uns nehmen, sondern die Liebe Gottes durch unser Essen. Ihn, denn er hat's uns geschenkt. Und das macht unser Leben reich. Es geht ja hier um das Reichsein bei Gott. Ganz zum Schluss heißt es, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Dieser Kornbauer ist eben nicht reich bei Gott. Was macht das Leben reich? Nicht die Dinge, die ich habe, sondern die Liebe, die dahinter steckt. Ich denke, das geht uns allen so, dass wenn wir dass es anders ist, wenn ich etwas geschenkt bekomme von einem Menschen oder wenn ich es mir selbst gekauft habe. Wenn ich durch meine Wohnung gehe, dann weiß ich genau, das hat mir der geschenkt, das hat mir die geschenkt, das habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen, das habe ich da und da zu dem Geburtstag geschenkt bekommen und dann erinnere ich mich an die Menschen und an die Liebe, die dahinter steckt. Es ist anders, als wenn ich es mir selbst gekauft habe. Gut, wenn ich es mir selbst gekauft habe, habe ich es auch von dem Geld, was Gott mir geschenkt hat, weil ich arbeite, aber ich kann ja nur arbeiten, weil er mir die Kraft dazu gegeben hat und die Begabung und so weiter. Ich habe es letztlich alles geschenkt bekommen. Und das macht mich reich bei Gott. Und in der Beziehung ist der Kornbauer wirklich arm bei Gott. Er ist noch in einer weiteren Weise arm. Ich hatte es schon gesagt, er redet nur mit seiner eigenen Seele. Er redet nicht mit seinen Mitmenschen und er redet schon gar nicht mit Gott. Er braucht keinen Zweiten zum Mitfreuen und keinen zum Beschenken. Und das ist auch ein großer Unterschied mit Josef. Josef baut die Scheunen, damit das Volk Ägypten nicht hungert. Damit sie die Hungersnot überstehen. Deshalb baut er die Scheunen und sammelt das Korn. Er sammelt es für sich und andere. Für andere und für sich. Und dieser Bauer sammelt nur für sich. Wäre er reich in Gott, würde er nicht im eigenen Saft schmoren. Er würde darüber nachdenken, von wem und für wen er sein Leben hat. Je mehr wir haben, desto mehr können wir geben. Und das macht uns nochmal in anderer Weise reich. Geben ist seliger als nehmen, sagt Jesus auch mal an anderer Stelle. Und es stimmt. Es ist schön, geben zu können. Es ist schön zu geben. Und deshalb ist Jesus auch nicht gegen Reichtum. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Er wünscht uns allen Reichtum, damit wir geben können. Ich finde es so genial, wir haben ja vor Jahren einmal diese Aktion gemacht, diese Kampagne Leben mit Vision, Rick Warren, dieses Buch Leben mit Vision, das haben wir als ganze Gemeinde gemacht, 2005, 2006 war das, glaube ich. Und Rick Warrens Buch wurde zu einem Weltbestseller. Reinhard hat gestern gesagt, er hat damit 8 oder 9 Millionen verdient. Er hat dann erstmal seiner Gemeinde das Gehalt von 25 Jahren rückwirkend, also zurückerstattet. Er hat dann beschlossen, von der Gemeinde kein Geld mehr zu nehmen für seinen Dienst. Und dann hat er ein paar Stiftungen gegründet, soziale Stiftungen für arme Menschen. Er ist reich bei Gott. Was braucht man auch 9 Millionen? Eine reicht doch. Eine hat er wohl behalten. Aber okay, ich denke, er geht gut damit um. Je mehr wir haben, desto mehr können wir geben. Wunderbar. Reich in Gott ist noch was anderes. Er hat nämlich den Tod nicht einkalkuliert. Er ist reich und dann stirbt er. Und ich meine, das passiert. Keiner weiß von uns, wie lange er lebt. Es kann sein, heute Nacht holt jemand Gott zu sich. Es kann sein, es gibt ja diese Krankheiten Aneurysma, dass wir im Kopf irgendwas haben, also so eine Ader, die nicht ganz, die sehr unstabil ist. Bist du da, Georg? Verzeih mir, was ich jetzt falsch sag. Ihr Ärzte, die ihr unter uns seid. Also einfach eine Schlagader, die sehr dünnwandig ist. Und wenn junge Menschen ganz plötzlich sterben, ist es meistens sowas gewesen, dass die auf einmal nicht mehr aufwachen und dass diese Ader geplatzt ist. Und da kann man nichts mehr machen. Kann die Medizin nichts mehr machen. Also unser Leben ist vollständig in Gottes Hand. Es kann sein, wir sind morgen vor seinem Thron. Und dann nützt es nichts, was wir über ihn gedacht haben, sondern es ist einfach die Frage, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Und was ist die Wahrheit? Hat das nicht einkalkuliert. Er hat nicht nach bleibendem Reichtum gefragt. Er hat nach dem Reichtum auf dieser Welt gefragt. Und sagte, das macht sein Leben aus. Und da ist er sehr arm. Reichtum bei Gott ist was anderes. Gott tritt ihm in den Weg und Gott können wir nicht ausweichen. Er wird uns begegnen, wenn wir gestorben sind. Wir werden Gott nicht los, auch wenn wir ihn ignorieren, auch wenn wir uns gegenüber ihm abschirmen, auch wenn wir dicht machen. Wir werden ihn nicht los. Der Bauer war eben doch nicht so klug. Er hat seine Rechnung ohne Gott gemacht. Reich in Gott, könnte es sein, dass er auch in dieser Hinsicht dann ganz arm war und wirklich arm vor Gott stand? Was im Leben eigentlich wichtig ist, wird mir immer bewusst, wenn ich am Bett eines Sterbenden bin. Und das war ich jetzt doch schon einige Male. Und dann ist immer die Frage, was zählt? Und das Leben wird auf einmal so einfach und elementar. So viele Dinge werden unwichtig. Oft ist das dann nur für diese Stunden und am nächsten Tag vergisst man es alles wieder. Aber so auf was es wirklich ankommt, das ist sehr elementar und sehr einfach. Wir leben nicht allein vom Brot. Die Torheit des Reichen lag in seinem Denken, er schaffe alles alleine und habe genug an seinen Gütern. Wie hätte der Bauer handeln müssen, damit er hinterher nicht als Narr erklärt wird? Wie hätte er klug handeln können? Ich denke, er hätte wohl folgendermaßen gebetet. Und so möchte ich's mit euch tun. Vater im Himmel, danke für all das, was du uns geschenkt hast, an Gütern und Gaben, an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, was du uns geschenkt hast, auch in unserem Land, was wir nicht verdient haben, weil wir hineingeboren sind in ein Land, was ein gutes Klima hat, in ein Land, was Wohlstand hat, wo keiner hungern muss. Herr, das ist nicht unser Verdienst, das hast du uns geschenkt. Und du hast uns Gaben geschenkt und Kraft zu arbeiten, Kraft zum Leben. Du hast uns das Leben geschenkt und wir danken dir dafür. Herr, lass uns das nie vergessen, dass wir das, was wir haben, von dir haben. Dass du die Quelle unseres Lebens bist. Und hilf uns, das, was du uns geschenkt hast, weise zu benutzen, weise einzusetzen. Hilf uns gut mit unseren Gütern umzugehen und unser Herz nicht dran zu hängen, dass wir das Leben nicht von unseren Gütern und Sachwerten erwarten, sondern von den ewigen Werten und der Beziehung zu dir. Und sprich zu uns, wie wir das, was du uns geschenkt hast, einsetzen können. Für dich, dein Reich und die Menschen. Und dass wir dich damit ehren und deinen Willen tun. Amen.